Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Entscheidet nur eins, die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, herzlich willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Am Wahlsonntag unserer, muss ich lügen, sechste Ausgabe, glaube ich. Stimmt's, Jonas?
Ja, ich glaube auch, unsere sechste. Hallo, schöne Grüße von der Tabellenspitze.
Ja, ich habe es gestern tatsächlich die zweite Halbzeit noch gesehen. Wir hatten Fußballmannschaftsabend und haben danach noch beobachtet, was die Amateure im Fernsehen so machen oder währenddessen. War schon gar nicht mal so schlecht. Hast du deinen Vater schon angerufen?
Ja, natürlich. Habe ich gleich gestern Abend erledigt, ne? Damit ich wieder bis zum Rückspiel sind die Fronten geklärt.
Ja, wobei, weißt du zufällig auswendig, wann ihr das letzte Mal gegen die verloren habt? Gegen
Gladbach? Nee.
Könnte ich dir auch schon ein Weilchen her sein, oder?
Könnte ich dir nicht sagen. Also ich glaube, zu Hause haben wir locker die letzten 5 Jahre, glaube ich, gewonnen. In Gladbach haben wir, glaube ich, ein paar Mal unentschieden gespielt.
Aber nicht verloren.
Nee. Also letztes Jahr weiß ich, da war ich in Dortmund gegen Gladbach. Da haben wir ja auch 5-1, glaube ich, gewonnen.
Also sind die Anrufe bei deinem Vater mittlerweile Routine?
Ja. Der weiß schon Bescheid.
lautlos, Flugmodus.
Ja.
Und wählen warst du auch?
Ich habe Briefwahl gemacht.
Ja, auch einer von diesen faulen Millennials, die nur noch Briefwahl machen.
Nee, ich mache das aus einem anderen Grund. Die Briefwahlunterlagen kann man, oder man kann Briefwahl ja immer schon ab Mai oder so anmelden. Ja. Und dann fällt man aus dem Raster für die potenziellen Wahlhelfer.
Ja, das macht man freiwillig.
Nee, du kannst dazu verpflichtet werden.
Ah, weil ich kenne einen, der es freiwillig gemacht hat. Der setzt sich da 5 Stunden hin, kriegt 50 Euro.
Ja, du kannst dich freiwillig melden, aber wenn sich nicht genug Freiwillige melden, und das wird ja vermutlich der Regelfall sein, dann wird aus allen Wahlberechtigten sozusagen ausgelost und rekrutiert. Und
das wusste ich auch nicht.
Wenn du Briefwahl beantragst, dann fällst du raus, weil das suggeriert ja, dass du am Wahltag nicht da bist.
Macht natürlich Sinn, aber es finde ich jetzt auch erschreckend, dass dir unser Land so wenig wert ist, Jonas, dass du nicht mal die Möglichkeit in Betracht ziehst, dann Wahlhelfer zu sein. Schon schwach, aber gut.
Ja, ich habe Nora hingeschickt dafür. Die ist gerade da und macht das, also alles gut.
Ja, also ich habe heute Morgen noch mal so ein bisschen rumgesurft und habe dann meine Lieblingspartei gefunden, die ich dann auch wählen wollte, aber leider nicht bei uns auf dem Wahlzettel war, und zwar die Magdeburger Gartenpartei.
Natürlich.
Die man leider nur in Sachsen-Anhalt wählen lassen kann. Ja. Also muss da drauf gehen, magdeburger-gartenpartei.de. Eine super Seite, für die man sich wahrscheinlich in den 90ern noch geschämt hätte. Großartig. Also unser Profil. Unsere Partei ist aus Protest gegen die geplante Vernichtung von 162 Gärten in Magdeburg entstanden und trägt im Namen die Gründer und den Gründungsort. Es ist aber nicht die Protestpartei der Laubenpieper, weil Protest und Bitten nichts erwirkt.
Okay.
Die dürfen bei der Bundestagswahl mitmachen.
Ich sag mal so, es klingt jetzt auch nicht wie die Protestpartei der Laubenpieper. Also muss man ehrlich sagen.
Ja, also sie ist auch so eine, also um das kurz mal dazwischen zu sagen, ich habe höchsten Respekt davor, wenn man sowas macht, und es hört sich einfach nur witzig an, und ich finde es schön, dass ich in einem Land lebe, in dem sowas möglich ist, dass die Magdeburger Gartenpartei bei der Bundestagswahl antreten darf. Trotzdem hat es eine gewisse Komik. Sie haben nämlich auch eine neue politische Richtung entworfen, wie sie es nennen, und zwar die politische Richtung Dunkelgrün. und sie wünschen nicht, in irgendeine der bekannten politischen Strömungen eingeordnet zu werden, und distanzieren uns ausdrücklich von diesen. Deshalb haben sie auch an Wahl-O-Mat nichts geschickt. Sie halten den nicht für geeignet, die Themen den Wählern näher zu bringen.
Ist auch dann nur konsequent, also.
Ja. Wir wollen neue politische Ziele definieren und nicht auf Fragen antworten, die unsere Welt nicht weiterbringt. Ja, es ist halt Magdeburger Gartenpartei. Ich meine, was will man da noch sagen?
Ich sag mal so, bei der Bundestagswahl in 4 Jahren dann sicherlich deutschlandweit auf dem Zettel.
Ich hoffe es. Also die sind natürlich auch vernetzt mit anderen Gartenvereinen. Die Deutsche.
Ja.
Schlaufe, dieses Thema wechselt. Das kann ich nicht mehr. Oh Gott, ich muss die Seite hier zumachen.
So. Ja, kommen wir mal zum Sportlichen, ne?
Ja.
Ich möchte noch mal im Nachtrag zu unserer Debatte über die deutschen Stürmer sagen, es klopft, ja, ein neuer, unverbrauchter Stürmer ans Tor der Nationalmannschaft. Pierre-Michel Lasogga, gestern schon wieder getroffen für Leeds. 3 Tore in 4 Spielen.
Aber ganz ehrlich, es war ja zu erwarten. War doch zu erwarten. Wenn PML 10 irgendwo spielt, außer bei Hamburg, wird er treffen. Das war ja eine Zeit.
Ja.
Der Junge braucht
jetzt,
Spiele.
Jetzt wird wahrscheinlich 3 Tore in 4 Spielen.
3 Tore in 4 Spielen.
Ja. Also, Yogi, ich hoffe, du hast die Nummer von Pierres Mama.
Ja, ist die Frage, ob das Roaming, das jetzt abgeschafft wurde, ob da Großbritannien auch dazu zählt oder nicht.
Ja, zählt dazu, sonst, kann ich dir sagen. Ja.
Ah, stimmt, du warst. Stimmt, oh ja, vielleicht das auch als deiner Exkurs. Wir haben uns, haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehört oder kommt mir das nur so vor?
Du warst ja im Urlaub.
Ja, aber auch davor? Ich weiß auch nicht. Ah, an der Stelle vielleicht auch gleich, die Folge heute, am Sonntag, wird aufgezeichnet und dann dauert es gar nicht mehr so lang bis zur nächsten Folge, die wir dann mal wieder zusammen aufnehmen. Am gleichen
richtig,
Ort.
Richtig.
Wo mein Herz auch einen kleinen Hüpfer macht, vor Freude.
Ja, Kerzen stehen schon bereit.
Ja, ja, du warst im Wembley-Stadion.
Ja, richtig, ja. Wembley ist
bei
zu empfehlen.
Tottenham gegen Dortmund.
Ja, also ergebnistechnisch natürlich eher haben essig.
Sein, ja.
Aber ja, schönes Stadion auf jeden Fall.
Und haben wir euch auch welche randaliert, wie tags später, tag früher?
Nee, bei uns hätte es auch noch genügend Karten gegeben, also es waren, weiß ich so, 66.000, glaube ich, haben sie durchgesagt knapp. Und so um die 90 passen ja rein. Also
90 passen, da passen ja. 90.000? Oh, krass, ja. Okay. Wusste ich gar nicht. Was passen in Barcelona rein? Es sind doch mittlerweile auch so nur noch, ja, fast 95, 96. Das ist ja riesig. Also es wäre schon eine Riesenschüssel, oder?
Ja, das ist schon eine Riesenschüssel. Also richtig krass.
Aber die spielen da gerade nur Tottenham, weil ihr eigenes Stadion irgendwie umgebaut wird.
Richtig? Genau. Das wird umgebaut. Glaube, Ende nächster Saison oder Mitte nächster Saison soll es wohl fertig sein. Und ja, die spielen jetzt komplett in Wembley, also auch Liga.
Ja, schönes Stadion.
Ja, also kann man schon mal machen. Problematisch ist natürlich, aber das ist kein Wembley-Problem, sondern international, dass es kein Bier gibt.
Ah.
Und dass du im Stadion nicht rauchen darfst.
Also wirklich nicht, aber ich meine, ein Bundesliga-Stadion ist ja, glaube ich, offiziell auch Rauchverbot. Das interessiert ja niemanden.
Ja, es ist in England relativ rigoros. Also ich meine, wir haben auch gequalmt dann. Aber wenn wir neutral gesessen hätten, gibt es so einen App-Dienst für Heimfans, die dich dann quasi die Ordner anschreiben können und dich rausschmeißen lassen können.
Die machen das per App?
Ja.
Wirklich? Du kannst
ja, bei Arsenal auch.
Du kannst
auch
jemanden per App denunzieren?
Ja.
Wie geil ist das denn? Also geil eigentlich nicht, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass.
Ja, ist richtig krass. Hat Arsenal auch, als wir vor, weiß ich nicht, 3 oder 4 Jahren da waren, Arsenal Dortmund, hatten die das auch schon.
Okay, Gottes Willen, das ist ja echt krass. Per App macht mich jetzt fertig. Nun ja.
Kommen wir mal zum angenehmen Teil.
Ja, eine kleine Anekdote noch. Nein, das ist eigentlich keine Anekdote. Ich war, wie gesagt, im Urlaub und habe tatsächlich zwei, drei Viertel Bücher gelesen. Also eigentlich 3/3, aber das eine war kein Fußballbuch, aber die 2/3 Bücher sind alles Fußballbücher gewesen. Hatte irgendwie so eine Lust, Fußballbücher zu lesen. Unter anderem die Biografie von Marcel Reif, die ich aber tatsächlich empfehlen kann. Es ist eine nette Sammlung von kleinen Anekdötchen und ja, gewürzt mit dem üblichen Duktus eines Marcel Reif,
Nathan Reif. Mit dem unverwechselbaren Charme.
Ja, also man kann sich stellenweise wirklich hört man die Stimme im Kopf, wie es vorliest. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder selber wissen. Stadionton kann man da leider nicht machen.
Kannst du nicht umschalten.
Nee. Gut, lange Vorrede, wenig Sinn. Kommen wir zum Geschäftlichen, und zwar der Kultspieler. Den habe ich dabei. Und da geht's um ein echtes Urgestein. Laut Wikipedia einer der wenigen viel zitierten Typen im Fußball. Und genau, geboren 1972, Mittelfeldspieler, Karrierebeginn bei Rot-Weiß Zollstock.
In Köln?
In Köln. Oh, das wusstest du, krass.
Ja, aber nur, weil ich zufällig am Donnerstag in Köln war und auch eine Haltestelle gesehen habe, die Zollstock heißt.
Und du schon gedacht hast, was ist los mit denen?
Ja.
Ja, also Rot-Weiß-Zollstock, das wollte ich eigentlich so als Gag einfließen lassen, aber ist natürlich jetzt schon aufgelöst. Rot-Weiß-Zollstock und hat auch 8-mal für die U21-Nationalmannschaft gespielt. Die meisten Clubspiele hat er für Fortuna Köln. Bei denen hat auch seine Karriere begonnen. Und seine größten Erfolge waren, er ist 3-mal in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt wirst du es sicherlich schon wissen.
Mhm.
Ein kleiner, aber entscheidender Hinweis könnte sein, seine Kinder heißen Leni, Mayra und Jerome.
Das ist natürlich ein Hinweis.
Ja.
Welche Position hat er gespielt?
Mittelfeld, auch zentral. Zentral eher sogar defensiv zentral. Und ja, also es ist schwierig, da weitergehende Tipps zu geben, weil man relativ schnell draufkommt. Ich lese dir mal seine Vereine vor, bei denen er gespielt hat in der chronologischen Reihenfolge. Wie gesagt, Fortuna Köln, da hat er auch seine meisten Spiele gemacht. Dann Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, MSV Duisburg und zum Abschluss der Karriere beim 1. FC Köln 2. Allerdings nur 2 Spiele, aber ein Tor.
Ja, 50% Quote.
Ja.
Hätte ich auch aufgehört danach. Nee, ich brauche noch.
Also er hat, wie gesagt, die meisten Spiele für Fortuna Köln gemacht, aber das ist nicht der Club, mit dem man ihn in Verbindung bringt, sondern mit einem anderen Club aus seiner Vita, für die er die zweitmeisten Spiele gemacht hat. Und der zufälligerweise aus der gleichen Stadt kommt. Also der...
Ja, FC dann vermutlich.
Ja. Und dort mit denen bringt man ihn auf jeden Fall in Verbindung. Dort ist er eine Legende. Hat danach auch als Co-Trainer für diverse Mannschaften gearbeitet.
Ach, Dirk Lottner.
Dirk Lottner. Ist gar nicht so einfach, da noch so Hinweise zu geben, weil...
Ja, alles weiter.
Ich hätte jetzt noch was mit dem strammen Schuss sagen können, aber dann wäre es ja sowieso klar gewesen.
Ja.
Also, wie gesagt, der, das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass der für Fortuna Köln die meisten Spiele gemacht hat. 231 Spiele und für den 1. FC nur 161.
Nee, man identifiziert ihn ja eigentlich auch nur mit dem FC. Ja. Also, ich hätte jetzt auch Leverkusen gar nicht auf dem Schirm gehabt bei ihm.
Ja, da konnte er sich wohl auch nicht durchsetzen. Waren 17 Spiele, hat er nur gemacht, für die ein Jahr nur dort gewesen. Duisburg hätte ich tatsächlich auch noch auf dem Schirm gehabt, sonst hätte ich aber keine Mannschaft von dem aufzählen können.
Nee, ich habe die Verknüpfung dann auch FC und Duisburg gehabt.
Ja.
Das Leverkusen hat mich aus dem Konzept gebracht.
Ja.
Ja, krass. Was macht er heute?
Heute ist er, und das wusste ich auch nicht, da hätte ich nämlich noch gedacht, dass du das vielleicht weißt, weil das deswegen habe ich es auch nicht als Hinweis genommen.
Der ist Trainer irgendwo, das weiß ich.
Heute ist er Trainer, und zwar beim 1. FC Saarbrücken.
Ach was.
Ja. Und zwar schon seit 2016.
Stimmt. Im DFB-Pokal haben die gegen Union gespielt.
Richtig. Und in
der ersten Runde
nur verloren.
Ja.
Sind momentan auch tatsächlich Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Und ja, da ist er wohl ziemlich erfolgreich. Hat auch noch eine Fußballschule. Klar, ich meine, als echter 90er-Fußballer muss man eine Fußballschule haben.
Na klar.
Mit dem klingenden Namen Lottes Kicker.
Na.
Und genau, wie gesagt, er ist der FC Saarbrücken Trainer, aktueller Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. War davor tatsächlich auch mal, auch nicht lang, ich glaube ein Jahr, max nicht ganz ein Jahr, bei Hansa Rostock Trainer.
Mhm.
Und davor eben bei Köln Co-Trainer, Köln 2, Köln U17, nur Kölner Mannschaften davor. Ja, Dirk Lottner, bin gespannt, ob er die Saarbrücker wieder zurück in den Profifußball führt. Bin gespannt. Momentan sieht's gut aus, denn erster vor den Kickers aus Offenbach. Und ja.
Ja, mit der Regionalliga Südwest verbindet mich ja einiges, weil da meine alte Heimatliebe Hessen-Kassel ja auch spielt.
Der KSV.
Ja, KSV. Mal wieder pleite.
Immer. Ja. Gut, ich meine, die haben natürlich aber auch nicht so gute Spieler mit wohlklingenden Namen. Zum Beispiel Marvin Stuttrucker, der rechtsaußen
sogar
bekannt war.
Aber dafür hat. Weiß nicht, also bis letztes Jahr auf jeden Fall Tobias Damm noch da gespielt.
Tobias Damm?
Ja, der hat bei Mainz eine große Stürmerhoffnung.
Nee, der ist hier nicht dabei. Großes Talent in der Abwehr natürlich Marco Kehl-Gomez.
Ja, gut, sicherlich.
Und der Linksverteidiger, frisch vom KSC gekommen, Pierre Fasnacht.
Na, ist eine Truppe mit Zukunft. Sind ja auch dieses Jahr nur mit 9 Minuspunkten gestartet.
Wer jetzt? Saarbrücken.
Kassel.
Achso, die Spieler waren alle von Saarbrücken gerade, nicht von Herrn Kassel.
Ah, okay. Ja.
Deswegen vielleicht auch kein Tobias Damm.
Nee, das macht der
Sinn. Ja, auf jeden Sinn. Fall wird Lotte die Jungs zurück in Profifußball führen, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und dann sehen wir den ehemaligen Bundesliga-Helden bald an der Seitenlinie im Profifußball und wahrscheinlich oder ziemlich sicher natürlich auch mit dem Durchmarsch dann direkt in die zweite Liga, wo er dann möglicherweise auf seinen FC trifft, aber soweit sind wir.
Ja, schön, war der erste Spieler für Team Gegenpressing, ne? Letztes Mal war ein Trainer.
Doch, geil, Erich Ribbeck als Trainer und auf dem Platz Alpha-Tier, Lotte.
Ja, ist der verlängerte Arm.
Ja, aber der verlängerte Fuß vielleicht eher, weil Dirk Wattner.
Gut, ich meine, standardtechnisch kann uns jetzt schon nichts mehr passieren.
Nö.
Jetzt eine Waffe.
Ja, der Erich wird natürlich auch einiges einüben dann, Mannschaftstraining.
Ja, die ein oder andere Variante würde einstreuen.
Aus seinem breit gestreuten Portfolio an Fußballtaktik. Ja, die steile These. Wir hatten ja kurz mal noch geschrieben, eigentlich dachte ich, es wäre Zeit, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich nicht machen, ist uns zu doof, weil es alle machen. Habe ich gedacht, es wäre jetzt wirklich mal Zeit, um über den Videobeweis zu sprechen, zumindest in irgendeiner Form. Und mir ist dann in der Vorbereitung der Sendung, war es mir dann doch wirklich wieder zu blöd. Und habe gesagt, das sollen andere machen. Da sind wir nicht für zu haben.
Und wir ignorieren konsequent.
Ja, Aufwertung durch Weglassen. Nein, und deshalb habe ich mich für eine andere steile These entschieden, die mich auch schon länger beschäftigt und die jetzt wieder aktuell geworden ist, mit der anstehenden Wahl des Weltfußballer. Und zwar ist meine steile These heute, Ronaldo ist der größte Fußballer aller Zeiten, also Cristiano Ronaldo. Ja, lass es mal so im Raum stehen. Kriege ich dann ja oder nein?
Nein.
Nein. Nein. Wie gesagt, jetzt vor ein oder zwei Tagen kam die Liste raus für die Shortlist für den Weltfußballer des Jahres. Drauf Ronaldo, Messi, klar wie immer, und Neymar. Und am 23. Oktober wird es bekannt gegeben. Ja, warum ist Ronaldo der größte Fußballer aller Zeiten? Ich bin mal davon ausgegangen, dass man sowieso, also meiner Meinung nach kann man die ganzen Fußballepochen, kannst die Spieler nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen, Maradona war besser als Beckenbauer, Beckenbauer ist besser als Ronaldo, Ronaldo ist besser als
Zidane,
weil ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann und sowieso jede Generation für sich glaubt, den besten Spieler aller Zeiten spielen zu sehen. Also wenn ich einen Fußballspieler live miterlebe, erlebe ich den ja viel intensiver als einen, den ich vielleicht gerade mal über ein paar YouTube-Videos kenne oder irgendwelche Kurzdokus im Fernsehen. Sprich, uns sind die Leistungen von Messi und Ronaldo viel präsenter und deshalb wirken die größer als wie die eines Pelé, die den wir einfach nur aus Erzählungen kennen. Und davon bin ich ausgegangen und habe dann gesagt, zumindest der größte Fußballer unserer Generation. Und da wir jetzt den Spieler miterleben, ist er für uns auch der größte aller Zeiten. Ja, wie kam ich dazu? Also im Prinzip, wenn man sich heutzutage entscheiden muss, gibt es ja nur Team Ronaldo, Team Messi. Ich bin in Team Ronaldo, weil ich einfach denke, dass der unterm Strich, wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut, also ich habe es mir extra aufgeschrieben, 267 Spiele für Real, 285 Tore, für Portugal 145 Spiele, 78 Tore. Messi hat genauso kranke Zahlen. Also die sind irgendwie gleich. Titel haben sie wahrscheinlich alle die gleichen gewonnen für ihre Vereine. Aber der große Unterschied ist halt, dass Ronaldo letztes Jahr tatsächlich Europameister geworden ist und damit einfach auch mit der Nationalmannschaft was gerissen hat, was in meiner Auffassung nochmal deutlich höher zu gewichten ist, als wenn Messi mit Argentinien irgendwas gewonnen hätte, weil einfach die Mannschaft viel schwächer war. Deshalb ist es für mich da auch eine größere Leistung, die mit denen das zu gewinnen.
Vor allem ist Ronaldo ja auch quasi als Spieler und als Trainer Europameister geworden.
Das ist richtig. Also auch da kann man natürlich den Beckenbauer-Vergleich ziehen. Zweimaliger Weltmeister als Trainer und als Spieler. Aber ja, deshalb ist es für mich dann unterm Strich mit diesem Erfolg ist er für mich zum größten Fußballer unserer Generation aufgestiegen und vielleicht sogar der größte, der jemals gespielt hat. Ja, jetzt darfst du das auseinandernehmen.
Ja, du hast recht, es gibt nur Team Messi und Team Ronaldo heutzutage. Ich bin Herrn auch.
Ich jetzt vergessen, aber.
Ja, gut, ich meine, der läuft ja außer Konkurrenz.
Der läuft wirklich außer Konkurrenz.
Ich bin auch Team Ronaldo, weil ich finde, dass er der noch ein bisschen komplettere Spieler von beiden ist. Was ich immer so ein bisschen lustig finde, ist, dass es hat sich jetzt das Bild ein bisschen gewandelt, aber vor nicht allzu langer Zeit immer noch, ja, Messi so sympathisch, so ein netter Typ und Ronaldo so ein Arschloch und so. Wenn man aber mal hört, was so Auch die Mannschaftskollegen sagen,
Genau.
Muss ja Ronaldo auch eigentlich ein netter Typ sein und Messi eher so ein bisschen schwierig. Aber es ist auch schwer zu vergleichen, so die Epochen miteinander. Aber für mich persönlich ist immer noch der größte Spieler aller Zeiten Zinedine Zidane, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der hat mich so, ja, auch in meiner Entwicklung als Fußballfan, glaube ich, so am meisten geprägt.
Also habe ich auch immer am liebsten zugeschaut. Der ist an mir echt voll vorbeigegangen. Also vorbeigegangen im Sinne von, ich wusste nicht, dass es den gibt oder so. Ich fand den schon immer einen richtig guten Spieler, aber das war wirklich nie einer, den ich bewundert habe oder ich weiß nicht. Es war, also er hat eine der Fußballaktionen gebracht, die ich mit am größten bewundere, und das war sein Elfmeter im WM-Finale, 2-6, glaube ich. Da hat er mächtig Eier bewiesen. Also da, was hat er, ich glaube, war relativ am Anfang, als er gechippt hat und er an die Unterkante der Latte. Und vor dem Spiel war ja auch klar, das ist sein letztes Spiel für Frankreich, soweit ich weiß.
Ja.
Und in seinem letzten Spiel, in dem WM-Finale, so einen Elfmeter zu schießen, das hat mich schwer beeindruckt. Aber sonst hatte ich von ihm eigentlich, ja, war das jetzt nicht einer, den ich mega bewundert habe. Ich war ein riesen Fan von Thierry Henry.
Ja, das stimmt. War auch mein Lieblingsstürmer früher. Aber ich fand, Zidane hat gerade so als Persönlichkeit seine Teams noch. Also ich weiß, so das erste Mal, wo ich den so wirklich bewusst miterlebt habe, war Champions League Finale damals Dortmund gegen Juve.
Mhm.
Und ich finde, der hatte halt schon so eine Ausstrahlung auf dem Platz.
Ja, ich muss auch sagen, wenn man dann jetzt später, wenn ich Videos von ihm sehe, klar, Riesenkicker, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber wie gesagt, damals ist es einfach an mir so, der hat gespielt, ich fand, dass er ein guter Fußballer war, aber ich konnte jetzt mit ihm als Mensch irgendwie nicht richtig was anfangen. Vielleicht war er mir auch zu unspektakulär, kann auch sein.
Ja, aber das fand ich gerade was heutzutage, ist ja alles immer so ein bisschen, ja, so extrem in den Vordergrund stellen, um aufzufallen und sowas.
Ja, das stimmt, das war bei ihm schon angenehm anders.
Ja, also das fand ich schon.
Zidane wäre auch noch einer, den ich da mitnehmen würde, im Sinne von, der könnte dann, wenn es um den größten Fußball aller Zeiten geht, noch mit dabei sein, weil, also, wenn man kann das ja sowieso nicht mit objektiven Maßstäben bewerten. Aber das Einzige, was man noch am ehesten vergleichen kann, sind halt sowas wie Titel. Und da ist Zidane natürlich genauso vorne dabei wie Ronaldo jetzt, sogar noch weiter vorne. Aber wenn man sich mal die Spieler anschaut, die halt früher gespielt haben, die hatten natürlich viel, viel kleinere Titelsammlungen.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, dass es zum großen Teil auch verklärt wird, so von früher, früher war der Fußball noch besser und schöner. Und Retro ist ja immer irgendwie angesagt. Und da glaube ich schon, dass auch so ein Stück weit die Leistungen von früher halt auch verklärt werden. Das Spiel heute ist natürlich total anders. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Ronaldo, wie gesagt, unserer Zeit ist er für mich der größte Fußballer, größte im Sinne von der beste Fußballer, der wichtigste Fußballer. Und würde ihn da auch unter die Top 5 packen wahrscheinlich. Nicht von Spielern, die ich besonders leiden kann. Das ist ja dann, das muss man eigentlich auch nochmal trennen, ob man jetzt einen Spieler mag, also die beliebtesten, besten Fußballer sozusagen, oder einfach die erfolgreichsten Fußballer. Das sind ja auch immer noch unterschiedliche Paar Stiefel. Aber für mich muss er auf jeden Fall, und ich glaube, er wird auch in 20, 30 Jahren, werden wir über den genauso reden wie über Pelé oder Maradona.
Ja, also das auf jeden Fall. Also er gehört schon, wie gesagt, unserer Zeit wahrscheinlich der Beste. Gehört auch unter die Top 5, 6 wahrscheinlich all time. Ja, es ist halt.
Und da würdest du ihn aber jetzt, das ist nämlich auch so, das meine ich damit. Also würdest du ihn jetzt, wenn du die Leute fragst, jetzt fragst du 100 Fußballfans, die sollen ihre Top 5, von mir aus Top 10 Spieler aller Zeiten aufzählen. Da würde Ronaldo bei den wenigsten wahrscheinlich mit drin sein. Bei Top 5, sagen wir mal, bei Top 10 vielleicht schon eher. Bei Top 5 würde Ronaldo wahrscheinlich sehr, sehr selten dabei sein. Ich glaube, in 20, 30 Jahren, wenn du die gleichen Leute wieder fragen würdest, dann würden sie Ronaldo mit viel höherer Wahrscheinlichkeit unter den Top 5 nennen.
Ja, nee, ich glaube auch heute schon würde unter den Top 5 auf jeden Fall relativ häufig genannt. Also ja, es ist ja, wie gesagt, es ist halt echt schwierig, dann auch zu vergleichen.
Um ehrlich
auch
zu sein,
was für Maßstäbe.
Ja, sorry.
Was für Maßstäbe man halt anlegt, ne? Wie bewertet man das? Macht man das halt wirklich anhand der Titel oder anhand der persönlichen Leistungen. Das finde ich auch immer das, was bei dieser Wahl zum Weltfußballer, ist ja immer so das ausschlaggebende Argument, zumindest jetzt in den letzten, was weiß ich, 10 Jahren oder so, seit es Messi und Ronaldo unter sich ausmachen, wer von denen hat in dem Jahr die Champions League gewonnen? Das ist eben immer so das K.O.-Kriterium, wer es dann wird, oder zumindest eins der wichtigsten Kriterien. Und ich halte das zum Beispiel für nicht geeignet bei der Auswahl, weil das ja immer noch eine Einzelauszeichnung ist, diese Wahl zum Weltfußballer. Und klar wären es wahrscheinlich auch so immer Messi und Ronaldo geworden, aber man hätte immer die persönliche Saison halt von denen bewerten müssen. Ja. Und deswegen finde ich auch eher, dass man da gucken soll, was hat der Spieler halt einzeln gebracht und nicht unbedingt, wer hat jetzt mehr Titel in dem Jahr gewonnen oder so.
Ja, und das ist auch lustig, weil, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe noch ein paar Funfacts nachher zu der Weltfußballer, weil da kommt was Ähnliches auch vor. Das ist lustig, weil im Prinzip nach der Wahl beschweren sich ja sowieso immer alle Fußballfans, aber viele sagen ja dann, wieso hat der und der jetzt gewonnen? Der hat doch gar nichts gewonnen in dem Jahr oder keine Ahnung. Das ist ja oft so ein Argument oder zu wenig gewonnen oder was weiß ich. Und gleichzeitig richtet sich aber da dann die FIFA, beziehungsweise die Kriterien sind dann so geändert worden, dass man eher auf sowas abzielt, also dass man den Erfolg der Mannschaft mit reinnimmt, und dann ist es auch wieder nicht recht. Also es ist eigentlich, ja, am Ende läuft es immer darauf raus, dass es eine subjektive Wahl ist. Also da stimmen ja die Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften ab. Und oft ist es ja auch so gewesen bei Ronaldo und Messi, dass die einfach schon einen großen Vorsprung haben, weil die international natürlich ganz anders vermarktet sind. Und wenn dann, keine Ahnung, der Kapitän und der Trainer von Vanuatu wählen, dann überlegen die sich halt, gut, wen gibt's denn da so? Was kommt denn bei uns sogar im Fernsehen? Ja, das ist halt Real und Barca mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann wähle ich da halt die besten Spieler davon.
Ja, das stimmt schon. Und das immer subjektiv ist, stimmt auch. Aber wie gesagt, ich würde diese Titelgeschichte nur sehr, sehr, also wenn ich das entscheiden müsste, nur sehr, sehr nachrangig betrachten, weil, sagen wir mal, was weiß ich, Ronaldo schießt wettbewerbsübergreifend in der Saison irgendwie 70 Hütten und bereitet 30 vor, fliegt aber in der Champions League irgendwie im Viertelfinale oder Halbfinale raus und Messi gewinnt mit Barca die Champions League und schießt 2 Tore und bereitet keins vor, dann ist ja die individuelle Leistung von Ronaldo für mich trotzdem höher zu betrachten.
Ja, genau. Also sehe ich ähnlich. Also du hast vorhin ja schon angesprochen, tatsächlich seit dem Jahr einschließlich 2008 waren immer Ronaldo oder Messi haben gewonnen. Und Messi 5-mal, Ronaldo 4-mal. Das heißt, wenn Ronaldo diese gewinnen würde, dann hätten beide 5-mal gewonnen. Sind damit natürlich die am häufigsten gewählte Spieler. Also die den Titel am häufigsten gewonnen haben. Und ich glaube aber trotzdem, dass es auch dieses Jahr das letzte Jahr sein wird, dass einer von den beiden gewinnt. Ich denke, dass wir nächstes Jahr einen anderen haben. Denkt da so zum Beispiel an einen Griezmann. Genau, also ich glaube, dass dieses Jahr wird noch einmal einer von den beiden gewinnen und die Jahre drauf Richtung Neymar, Griezmann, glaube ich, die übernehmen dann langsam diese ganze Geschichte und so, dass wir davon erlöst sind nach 10 Jahren Ronaldo, Messi als Weltfußballer. Ja, glaube ich, dass es sich da ändern wird. Die meisten, ja, du hast geatmet.
Ja, das halte ich jetzt eigentlich für die wirkliche steile These von dir, dass jetzt quasi dieses Jahr mehr oder weniger dann die Dominanz von den beiden zu Ende geht.
Ja, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sie schlecht spielen werden, aber ich glaube, dass es einfach zu Ende sein wird. Weil, was hat Ronaldo hat auch schon, 33 auf dem Tacho oder so? 33?
Ja, 32, 33, sowas, ja.
Und der Messi ist, glaube ich, ein bisschen jünger.
Also ja, Ronaldo viel ist, nicht, aber ja.
Ronaldo ist Baujahr 85, also ist 32 geworden im Februar dieses Jahr, also nächsten Februar 33. Ja.
Also rein von der Logik dieser Wahlen her müsste ja dieses Jahr Ronaldo gewinnen. So wie das in den letzten Jahren zumindest gelaufen ist, der die Champions League gewonnen hat, auch ja. Ist Europameister geworden.
Ich denke auch, dass er gewinnen wird.
Also müsste das dieses Jahr Ronaldo sein. Und ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren oder ja, in den nächsten 2 Jahren dann oder so nicht mehr zwingend auf die beiden hinausläuft. Aber ich glaube schon, dass die noch zusammen ja 1 oder 2 Titel dann noch holen nach der Wahl, die jetzt ansteht.
Okay. Ja. Ich habe auch mal geschaut, das ist ganz interessant. Brasilien ist die Nation mit den meisten Titeln, mit 8. Also das gibt's seit 91. Deutschland hat einen Titel, und zwar
Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus bei der allerersten Wahl, 91. Damals hieß es, glaube ich, noch anders. Und was ich auch sehr interessant fand, seit 91, also seit dieser wirklichen Wahl, die so organisiert wurde, haben nur Spieler aus der Serie A, Primera Division oder Premier League gewonnen. Und Premier League auch nur ein einziges Mal. Das heißt, seit 91 gab es nur Sieger aus der Serie A oder Primera Division. Ausnahme eines Jahres. Und das war Cristiano Ronaldo, als er bei Manchester war. Ja. Da war auch die Premier League drin. Das finde ich schon krass.
Ja, das finde ich auch krass. Aber,
diese Dominanz, also Anfang der 90er war ja die Serie A das Nonplusultra.
Ja.
Und eigentlich, gut, zwischendrin war es vielleicht mal kurz die Premier League, aber wenn wir jetzt so den Vereinsfußball anschauen und wer da so Erfolg hat, dann ist die Primera Division wahrscheinlich auch schon seit fast 10 Jahren das Maß aller Dinge. Und ja. Im Prinzip kann man vielleicht daran so ein bisschen die Epochen im Fußball ablesen.
Ja, das stimmt. Mich würde mal interessieren, bei den Brasilianern, da ist wahrscheinlich ein 2-3-mal Ronaldo Weltfußballer geworden. Rivaldo noch und Kaká würde ich mal tippen.
Das ist richtig.
Aber wie setzen sich die 8 zusammen?
Ronaldo 2, 3-mal Ronaldo. Kaká sind 4, musst du nur zählen, ich habe die anderen schon da. Genau, dann haben wir noch Romario.
Ah, Romario.
Rivaldo hattest du gesagt. Und du hast natürlich einen vergessen, der auch hintereinander gewonnen hat. 2-mal. Wahrscheinlich auch einer der besten Fußball aller Zeiten, der immer so ein bisschen untergeht, den man immer öfter vergisst, so wie du jetzt.
Ja.
Ronaldinho.
Ah, na klar.
Das ist zum Beispiel so einer gewesen, der einfach individuell unfassbar gut war. Der hat auch nicht, ich glaube, der hat gar nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Aber individuell, das war ein Spieler, ich weiß nicht, ich glaube, ich mochte den nicht, weil er so Hasenzähne hatte. Es war ziemlich oberflächlich als Kind, aber ist halt so. Aber das war einer, dem ich einfach gern zugeguckt habe. Das war ein Wahnsinnsspieler. Was der mit dem Ball gemacht hat, das hat einfach Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Und bei dem war wirklich diese individuelle Klasse, das war maßgeblich.
Ja, das war Wahnsinn. Ich habe jetzt neulich durch Zufall mal sein erstes Tor für Barca gesehen im Video.
Ja.
Allein dafür hätte ich schon Eintrittsgeld bezahlt.
Ja,
also die hätten das Spiel danach gleich abpfeifen können. Das war absoluter Wahnsinn.
Ich kann nur empfehlen, sich diese Best-ofs von ihm anzugucken. Das ist, und er hat ja auch oft so, nicht nur bei Toren, sondern auch so Tricks gemacht, relativ viele, die ich den meisten anderen Spielern als arrogant und den Gegner erniedrigend unterstellt hätte. Aber bei dem war das einfach, ich glaube, das war ja auch ein wahnsinnig freundlicher Mensch. Und ich glaube, der wollte nie jemanden irgendwie demütigen oder vorführen, sondern der hatte einfach wahnsinnig Bock auf Kicken. Und das hast du dem einfach in jeder Minute angesehen. Oder auch angesehen, wenn er keinen Bock hatte. Aber ja, das war ein Wahnsinnsspieler. Ach.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, der hat auch einfach nicht so viel Titel gewonnen, weil der ja gar nicht so lange bei Barca war.
Nee, 5 Jahre, glaube ich.
Und danach ist der ja dann auch zum AC Milan gegangen und dann doch auch schon weg aus Europa.
Ja, genau. Also er war bei Paris, dann von Paris zu Barcelona, dann Mailand.
Ja.
Und ich habe jetzt mal geschaut, 2-mal spanischer Meister und 1-mal Champions League-Sieger. Ist eigentlich relativ dünn für Barcelona.
Ja.
Aber halt auch Weltmeister 2002 mit der Nationalmannschaft. Schöne Grüße an Oli Kahn. Gut, dann können wir eigentlich zu unserem Schwerpunkt kommen, den du dich dieses Mal federführend gekümmert hast.
Ja, wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, ist mal wieder in der Diskussion die Transferfrist oder die Transferperiode gerade im Sommer zu verkürzen. Sprich, dass man zum Saisonauftakt seinen Kader auch zusammen hat. Und die Premier League ist da jetzt als Vorreiter hingegangen und hat gesagt, bei uns endet die nächste Sommertransferperiode am Donnerstag vor dem Saisonbeginn. Sprich, Samstag geht die Saison los und Donnerstag hast du dann dein Kader zusammen. Zumindest auf der Einkaufsseite, weil Verkäufe weiter bis zum 31.08. Möglich sind. Auch in der Bundesliga kommen ja immer mal wieder Stimmen auf, das auch zu beschließen. In der Premier League ist das jetzt erstmal auf Probe. Und falls sich irgendwie Nachteile für die Premier League ergeben, halten die sich auch eine Rückkehr zu der ursprünglichen Regelung eben Ein- und Verkauf bis 31.08. Ja, für offen. Allgemein, ich habe mal nachgeguckt, was die FIFA überhaupt vorgibt oder ob die FIFA was vorgibt. Und die FIFA gibt vor, es muss pro Liga 2 Wechselperioden geben und davon müssen 12 Wochen zwischen den beiden Spielzeiten liegen. Ne, es gibt ja auch Länder, die nach Kalenderjahr spielen.
Ja.
Und 4 Wochen müssen zu Beginn der Rückrunde liegen. Und das, da kann man dann eben unterschiedliche Modelle, wann beginne ich, wann höre ich auf, geben. Zum Beispiel kannst du jetzt noch bis 9.10. auf die Cayman Islands wechseln, Sascha, falls es für dich noch in Betracht kommt.
9.10.?
Ja.
Okay. Ich würde vielleicht zum Medizincheck hinfliegen, wenn die bezahlen.
Ja, der Jemen ist auch noch bis 23.11. in der Verlosung, also
ja,
weiß nicht, ob das was für dich wäre.
Nee. Also Cayman-Inseln würde ich tatsächlich zum Medizincheck hinfliegen, wenn die mir den Flug zahlen. Ich würde mich dann auch bereitschlagen lassen, dass sie mich wirklich sehr intensiv untersuchen und das vielleicht eine Woche dauert.
Am Strand vermutlich dann.
Ich denke, die haben ja da auch keine Hütten. Und dann würde ich mir das aber nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe jetzt erst einen neuen Verein gefunden, ich darf ja vielleicht gar nicht mehr wechseln.
Ja, das stimmt natürlich. Bist ja erst im Winter dann wieder verfügbar.
Ja.
Ja, und es gab bis jetzt, zumindest in Europa, 2 Versuche, die Transferfrist anders zu lösen. Frankreich hat das 2008 mal gemacht und hat die Transferperiode am 25.05., also direkt nach Saisonende, beginnen lassen und hat dann aber auf eine Ausnahmegenehmigung von der FIFA gehofft, eben länger als diese 12 Wochen machen zu dürfen. Daraus wurde leider nichts. Deswegen hat die Transferperiode dann relativ früh geendet.
Komm, ich stell dir das mal vor, wie das so ablaufen muss, so im Büro vom französischen Fußballverband. Dann sagt der eine, Mensch, das mit der Transferperiode ist doch super, lass uns das gleich direkt nach der Saison machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wir dürfen nur 12 Wochen. Ja, komm, die FIFA, die macht, der drückt ja schon ein Auge zu. Ja, okay, dann lass uns das machen. So muss es ja laufen.
Und dann kommt der Anruf aus der Schweiz von der FIFA, die dann sagen, ja gut, ihr müsst ja jetzt das Fenster auch wieder zumachen.
Ja.
Ja, ist auch eher doof dann.
Er ist aber schon geil, einfach auf Verdacht.
Ja, das ist mega gut. Richtig. Und Schweden hat das 2009 gemacht. Da muss man dazu sagen, Schweden spielt mit dem Kalenderjahr.
Ja.
Und das heißt, dass die lange Transferfrist von den 12 Wochen in den Winter fällt, weil da eben die Saison zu Ende ist. Und im Sommer dann eben nur einen Monat für Transfers zur Verfügung steht, was ja ein bisschen blöd ist, weil ja die meisten Ligen in Europa eben im Sommer die lange Transferpause haben.
Richtig.
Sprich, das ist auch abgangstechnisch für die schwedischen Vereine dann ja ein bisschen schwer zu handhaben. Und die Schweden wollten dann 2x8 Wochen machen. Also sprich im Winter 8 Wochen und im Sommer 8 Wochen, dass die auch auf gegebenenfalls wichtige Abgänge besser reagieren können. Das wiederum hat aber die FIFA in ihrer unendlichen Flexibilität auch abgelehnt.
Ja.
Und jetzt haben die Schweden das, glaube ich, angepasst an andere europäische Länder.
Was auch absolut Sinn ergibt.
Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hältst du generell davon, die Transferperioden anders zu gestalten und auch gerade von dieser englischen Regelung, dass Verkäufe eben auch noch bis 31.08. möglich sind?
Also, dass die Verkäufe noch möglich sind, liegt, denke ich mal, daran, dass halt sonst, also die würden sich ja ins eigene Knie schießen, dass die Spieler kaufen und dann, wenn die anderen Ligenspieler, also die englischen Vereine kaufen Spieler und dann später, wenn die anderen europäischen Vereine auch Spieler kaufen dürfen, dürfte England keine mehr verkaufen. Das wäre ein bisschen schlecht. Also ich denke, dass das so die Kompromissregelung ist, um da.
Ja gut. Ja, aber ich sag mal, die nächste Saison endet es am Donnerstag vor Saisonbeginn. Wann hat die Premier League diesmal angefangen? Würde mal sagen, auch Mitte August so. Also ähnlich wie die Bundesliga vermutlich, ne? Am Pokalwochenende vielleicht von der Bundesliga. Das wären ja dann auch nur 2 Wochen noch für Spielerverkäufe. Also meinst du, das hätte so einen Effekt noch?
Naja, also der Punkt ist ja, dass, also man kann ja nicht, oder man darf ja nicht davon ausgehen, dass die Transferperiode beginnt. Und dann fangen die Vereine an, ihre Fühler auszustrecken und Kontakte zu knüpfen und hier mal anzurufen, da mal nachzufragen. Sondern das passiert ja alles unterm Jahr. So, das heißt, diese 2 Wochen ist ja dann eher so der Bereich, wo das alles über die Bühne gehen sollte. Und falls dann eben was nicht klappt, hast du einfach noch mehr Zeit, um andere Transfers festzumachen. Weißt du, was ich meine? Also die grundsätzliche Bereitschaft, einen Transfer zu machen, die wird dann in vielen Fällen nicht in der Transferperiode getroffen, sondern die wird davor, wird mal so lose angefragt und dann wird konkretisiert, wahrscheinlich schon in der Transferperiode, aber letztendlich wird vieles wahrscheinlich auch schon hinter den Kulissen gemacht. Kannst du mir sagen, was die Intention überhaupt war? Also welchen Vorteil, also ich sehe bisher nur den Vorteil, dass die Mannschaften zum Saisonbeginn ihre Mannschaften zusammen haben.
Ja, genau, das ist auch das Hauptargument, dass du eben zu Saisonbeginn deinen Kader komplett hast. Und wenn sich das, sagen wir mal, europaweit oder in den wichtigen Ligen in Europa einbürgern würde, dass alle sagen, wir dürfen nur kaufen bis eben ja Donnerstag vor Saisonbeginn oder so, dann verschiebt sich ja auch das ganze Fenster, was du eben eben beschrieben hast, ja weiter nach vorne. Dann wissen eben, wenn das europaweit vereinheitlicht wird, dann spielt ja auch in Europa der 31.8. keine Rolle mehr. Wenn das alle machen, dann kann die Premier League ja auch nur noch ins außereuropäische Ausland bis zum 31.8. verkaufen.
Genau.
Und dann verschiebt sich ja das ganze Fenster nach vorne und dann hast du eben frühzeitiger deinen Kader komplett.
Also ich habe ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden, warum jetzt die Engländer das alleine machen. Also der Sinn erschließt sich mir nicht ganz, weil wenn, aus deinen genannten Gründen auch, ist es ja nur sinnvoll, wenn tatsächlich alle europäischen oder zumindest die wichtigsten europäischen Ligen da mitmachen. Weil, wie gesagt, im Prinzip hat jetzt England einfach eine Kompromisslösung und die sie aber wahrscheinlich so gar nicht wollten. Das heißt, der eigentliche Sinn ist ja dann doch wieder nicht, weil es wurde ja auch so argumentiert, ja, es hat ja auch für Fans zum Beispiel Vorteile, weil wenn ich mir ein Trikot kaufe zu Saisonbeginn von einem Spieler, dann weiß ich auch, dass der zumindest mal bis zum Winter halt auch da ist und nicht während der Transferperiode, während der Saison, während der laufenden Saison noch verkauft werden kann.
War auch genau. Ein
Argument. Das ist aber jetzt immer noch
möglich. Genau, das ist jetzt immer noch möglich. Ich denke mal, die Premier League wollte da als Vorreiter fungieren, weil die ja auch, sagen wir mal, die höchsten Transferausgaben haben in Europa und wollen eben zeigen, dass es so auch funktioniert. Und wenn das bei denen jetzt 1-2 Perioden klappt, nehme ich mal an, ziehen andere nach. Also in Deutschland sind ja rund um die Diskussion in England auch viele Stimmen lauter geworden.
Es hat ja im Prinzip keinen Nachteil. Also das Einzige, was passiert ist, dass einfach das Fenster sich nach vorne verschoben hat.
Genau. Und dass du in der schon laufenden Saison halt, so wird das in Deutschland zumindest diskutiert, niemanden mehr abgibst. In England, wie gesagt, mit dieser komischen Lösung ist das für mich eigentlich auch schlecht gemacht, weil wenn du jetzt mal nicht die großen Vereine in England betrachtest, sondern die kleineren Vereine in der ersten Liga, die können ja immer noch bis zum 31.8. irgendeinen wichtigen Stammspieler verlieren und können dann eben halt nicht mehr drauf reagieren. Also konsequent wäre es ja gewesen, wenn man sagt, ich darf nur bis Donnerstag vor Saisonbeginn einkaufen, aber auch nur bis Donnerstag vor Saisonbeginn halt verkaufen.
Genau, und das ist eben das, wo sie halt dann doch also irgendwie keine Eier gezeigt haben.
Ja.
Weil das eine, wir machen das jetzt alleine, was ich nicht verstehe, aber auf der anderen Seite, es könnte schon eng werden und hat auch dann für uns irgendwie auch Nachteile, wenn wir die Einzigen sind, deswegen machen wir da noch so einen kleinen Kompromiss rein. Also es ist für mich irgendwie total sinnlos.
Grundsätzlich
ist es mir völlig juck, ob die das machen und ich habe da auch ehrlich gesagt keine Meinung dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass das früher passiert. Ich finde es eher besser als schlechter, weil dann tatsächlich so ist, dass man vor Saisonbeginn auch wirklich weiß, welche Spieler wo spielt. Aber es macht einfach nur Sinn, wenn das alle Ligen zusammen machen. Und,
was natürlich, wenn man dann auch irgendwann mal die Verkaufsdeadline wieder angleicht an die Einkaufsdeadline, was natürlich dann ein Vorteil ist, dass du in der Saison nicht mehr so Hängepartien halt hast, wie jetzt zum Beispiel mit Coutinho oder in Deutschland mit Dembélé. Das hast du dann halt auch vor Saisonbeginn quasi abgefrühstückt.
Ja, genau. Also das ganze Transfergebaren bleibt ja völlig gleich, nur es verschiebt sich halt nach vorne und es kriegt vielleicht eine andere, manche Wechsel oder geplante Wechsel kriegen vielleicht eine andere Gewichtung. Gerade solche größeren Transfers, die noch verhandelt werden, wenn die Saison schon läuft, die sind natürlich dann noch viel größer aufgeladen, weil der Spieler halt auch gerade wieder aktiv ist. Im Gegensatz dazu, wenn über ihn geschrieben wird, aber er im Urlaub ist, dann ist es ja schon, wird es schon mal nicht ganz so hoch gehangen. Was ich halt nicht verstehe, warum die Premier League das jetzt alleine gemacht hat. Ich meine, die tauschen sich ja aus, die Ligen untereinander. Und zumindest aus, wie es bei den anderen Ligen ist, weiß ich nicht, aber zumindest aus Deutschland habe ich jetzt keine Stimme, keinen Artikel oder so präsent, wo sich irgendwelche Verantwortlichen dagegen aussprechen würden, sondern so mein Empfinden war, dass eigentlich Konsens war, die Meinung, ja, können wir gern machen, können wir drüber reden, können wir machen, aber wenn, dann müssen es halt alle Ligen machen. Sonst macht's
ja
nicht. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn die das als englischer Verband, lote ich das doch mal aus und frag mal bei den Kollegen so nach und klopft da mal an und ja, lote das mal aus, wie da so die Stimmung ist. Und wenn ich ja dann merken würde, dass das eigentlich alle gut finden, dann spreche ich das halt an und dann kann drüber verhandelt werden und im besten Fall wird's verabschiedet. Aber jetzt ist es irgendwie so komisch. Ich habe eher den Eindruck, so eine Aktion verlängert den ganzen Prozess, bis es flächendeckend eingesetzt wird.
Ja, ich habe Gegenargument gehört aus Deutschland. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob von einem Vereinsvertreter oder von einem sogenannten Experten. Die war, wenn du zum Beispiel Champions League Quali spielst, wie jetzt Hoffenheim diese Saison.
Ja, das habe ich auch
gesehen. Dann hast du natürlich, wenn die Quali rum ist und du hast dich qualifiziert, hast du natürlich auch keine Möglichkeit mehr, dein Kader dann noch zu verbessern, weil viele sagen ja, naja, guck mal jetzt erstmal, ob wir in der Champions League Quali weiterkommen und wenn ja, dann müssen wir eventuell unseren Kader noch verbreitern oder noch zwei Leute holen, die bei uns fest Stamm spielen oder zumindest eingeplant sind, die uns qualitativ weiterbringen. Und mit den Einnahmen, die du natürlich in der Champions League Gruppenphase garantiert bekommst, ist ja immer so von 20, 25 Millionen die Rede, so ohne Zuschauereinnahmen, hast du natürlich dann auch nochmal als Verein, gerade wenn du jetzt nicht jedes Jahr Champions League spielst, ganz andere Möglichkeiten, noch wen zu holen. Und das war so das richtig, Einzige, was ich so als negatives Argument, und das wäre ja auf die Euroleague genauso zu übertragen, wenn jetzt zum Beispiel Freiburg die Quali geschafft hätte in der Euroleague, dann hätten die ja auch nochmal ein paar Millionen bekommen, mit denen die so nicht geplant haben, und hätten dann natürlich für ihre Verhältnisse auch nochmal 1-2 Leute holen können, die so eben nicht holen können. Und das war richtig, so das, was so als negatives.
Ja, das ist richtig und auch absolut nachvollziehbar. Und da denke ich, das wirst du halt nur beheben können, wenn du den Spielplan entsprechend änderst. Sprich, die Quali-Spiele sind wann? Mitte August?
Ja, die Playoffs in der Champions League sind auf jeden Fall Mitte August. Und die Freiburger, die hätten ja quasi zwei Quali-Runden spielen müssen. Ne? Die sind ja in der ersten Quali-Runde dann raus, die hatten. Und hätten ja dann noch die Playoffs gehabt. Die haben ja schon irgendwann im Juli angefangen zu spielen.
Ja.
Und hätten dann erst Mitte August sozusagen Gewissheit gehabt, ob die jetzt Euroleague spielen oder nicht.
Ja, und das wirst du, also ich denke, es wird sich nicht lösen lassen. Man könnte es, wenn dann nur lösen, wenn man die das auch mit nach vorne zieht. Sprich, die Saison hört früher auf und dadurch fängt diese ganze Quali-Phase früher an. Aber das wirst du nicht machen können, weil die im Endeffekt, also eine WM ist dann im Juli nicht denkbar, eine EM ist im Juli nicht denkbar, wobei die ja vielleicht sowieso bald alle im Winter sind bei uns. Aber sowas ist einfach dann nicht denkbar. Also du kannst den Spielplan nicht so strecken. Und im Endeffekt beißt sich da an der Stelle auch beißt sich der Hund in den Schwanz.
Ja.
Weil wenn ich dann einfach alles nach vorne lege, im Prinzip lege ich ja dann auch die Saison nach vorne, dass sie schon im Juni von mir aus aufhört, April aufhört. Und wenn die Saison im April aufhört, muss ja aber, entweder gibt's mehr Spiele in kürzerer Zeit oder ich muss die Saison früher anfangen. An der Stelle würde ich dann statt im August im Juli anfangen und dann haben wir die gleiche Problematik wieder. Also das ist dann eher keine Lösung.
Nee, das ist halt das Einzige, wie die es halt machen können. Entweder man geht halt das Risiko und holt dann halt Leute auf Pump, was meiner Ansicht nach keine Alternative sein sollte. Oder man sagt halt, gut, wir gehen halt mit dem Kader, den wir haben, halt rein.
Ja.
Und holen dann die eventuell halt im Winter noch hin.
Ja, für die Vereine wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, weil die dann möglicherweise so ein bisschen auch gezwungen werden, das Geld sinnvoll mit dem Geld sinnvoll was anzufangen. Eben nicht einen Spieler zu holen, sondern im Prinzip das Geld, was die dann vielleicht kriegen, zum Beispiel Infrastruktur oder Jugendbereich zu stecken, also das Bonusgeld sozusagen, das sie dann vom internationalen Wettbewerb kriegen, wenn sie sich dann qualifizieren. Das würde ja dann dem Financial Fairplay entsprechen. Das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber das, was ich dann an Positivem abgewinnen könnte. Das Problem mit den Winterneuzugängen ist dann halt, dass du dann wiederum nur welche holen kannst, also als Europapokalmannschaft kannst du wiederum da, nur dann Leute holen, wenn die nicht auch in der Europapokalmannschaft spielen.
Ja, oder wenn du über den Winter noch vertreten bist. Weil wenn du natürlich dann in der Gruppenphase von der Champions League oder so rausfliegst, musst du ja deinen Kader nicht zwingend noch verbreitern, unbedingt, weil du hast ja dann keine internationalen Spiele mehr, ne?
Du könntest dann halt auch nicht für die, damit sie im internationalen Wettbewerb spielen. Also wenn Freiburg sich Spieler holt, dann holen die den, damit der in der Bundesliga gut spielt.
Ja, das ist schon klar. Das ist schon okay. Das ist schon klar, nur es geht ja dann in der Regel um Spieler, die dich auch substanziell weiterbringen. Und ist dann natürlich die Frage, wenn du in der Hinrunde rausfliegst im Europapokal und du bietest mit noch einem Verein, der noch drin ist, dann kannst du mit dem Fund zum Beispiel nicht wuchern, ne?
Ja, das ist.
Also ist die Frage, ob du dann diese Spieler, die dich zwingend weiterbringen, gleich sofort, weil die anderen kannst du ja im Sommer auch schon holen.
Ja, wie gesagt, ich denke, dass da schon sich die anderen Ligen anpassen werden, glaube ich schon. Und alles, wie es dann, ja, ich ehrlich gesagt unschlüssig, aber ich denke eher, dass die anderen europäischen Ligen mitziehen werden und dass diese Geschichte mit den Playoff-Spielen für die, also die Quali-Spiele für die internationalen Wettbewerbe, dass das eben so als Kollateralschaden halt mitgenommen wird und ja, dass man das eben in Kauf nimmt dafür, dass man, im Prinzip ist halt einfach eine Plus-Minus-Rechnung. Was habe ich auf der Plusseite, was habe ich auf der Minusseite? Und am Ende muss ich mich entscheiden, ob es mir das Plus wert ist, das Minus in Kauf zu nehmen.
Ich habe in dem Zusammenhang noch eine relativ interessante These gelesen, dass, wenn du das halt so einführst, auch also Ein- und Verkäufe eben ist, was weiß ich, 15.8. oder so, ne, das 2 Wochen oder 3 Wochen nach vorne schiebst, dass das auch eine Chance sein kann, in den Vereinen, die eben nicht das Risiko gehen, sondern sagen, ja, wenn wir halt qualifizieren uns für einen Europapokal, dann nehmen wir das halt als Bonusgeld, dass das eine Chance sein könnte, natürlich auch für Jugendspieler, für die Kaderverbreiterung.
Ja, klar, also das ist dann eine Frage, was man draus macht. Bringt natürlich auch nichts, wenn die Jugendspieler dann in den Kader aufgenommen werden, nur auf der Bank sitzen und dann nicht mal mehr in ihren Jugend- oder Amateurmannschaften spielen.
Ja.
Wirst du so nicht ausklamüsern können, aber an sich finde ich es keine schlechte Idee, keine schlechte Lösung. Für mich wäre, wenn ich jetzt so mich entscheiden müsste, ob ich es gut oder schlecht finde, würde ich mich für gut entscheiden.
Ja.
Und mit unter Berücksichtigung aller Argumente, die wir jetzt ausgetauscht haben.
Genau, mit der Einschränkung beides angeglichen und ja, europaweit, zumindest in den großen Ligen, am besten natürlich ja bei allen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen,
genau,
also finde ich das auch gut.
Das ist natürlich vorausgesetzt. Also schon vorausgesetzt, alle europäischen Ligen tun das. Dann finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache und gespannt, ob es kommt. Aber ich denke, dass es jetzt bis zur nächsten Transferperiode im Sommer, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bis dahin auch die anderen europäischen Ligen da sich einigen und da Klarheit schaffen. Und möglicherweise sprechen sie auch mal miteinander alle, auch die Engländer.
Das wäre natürlich der Idealfall. Ich hätte dann noch einen kurzen Exkurs. Müssen wir nicht lange vertiefen, aber was hältst du von einem Transferfenster für Trainer und oder Manager, Sportdirektoren? Also es geht da ja natürlich nur um Leute, um Trainer und Sportdirektoren, die
in
ja, sagen wir mal, jetzt im Amt sind und dann von irgendwem anders weggekauft werden. Die Vereinslosen und so, das ist ja wie bei den vereinslosen Spielern, die kann man natürlich immer verpflichten.
Also ehrlich gesagt, also konsequent wäre es, weil warum soll das für Spieler gelten und für Trainer nicht? Also für Manager oder Sportdirektoren würde ich da rauslassen, die würde ich nicht mit reinpacken. Aber Trainer kann ich mir gut vorstellen, das mit reinzupacken. Ich fände es auch nicht schlimm, wenn es nicht ist, aber wie gesagt, das wäre schon eigentlich konsequent, weil ich habe gerade so mein erster Gedanke war, ist doch scheißegal, wann die für den Verein wechseln, sind doch für alle die gleichen Bedingungen. So wäre es ja bei den Spielern eigentlich auch. Also die Spieler, wenn wir das Transferfenster nicht hätten, dann könnten die auch weg. Also ich glaube, das wäre nicht mal so schlimm, aber man hat sich dafür halt entschieden, einen klaren Rahmen zu setzen. Und warum sollte man das nicht für den anderen operativen Bereich von so einer Mannschaft, nämlich der Trainer, warum sollte man das da nicht
machen?
Es wäre konsequent und würde da auch sicherlich Ordnung schaffen und vor allem auch Arbeitssicherheiten vielleicht.
Ja, ich bin bei Trainern, bin ich ganz klar dafür, weil man hat ja ab und an so Fälle, du fängst jetzt als Trainer deine Sommervorbereitung an bei irgendeinem Verein.
Ich mache keine Sommervorbereitung.
Ja, du nicht, sei im Idealfall. Stellst dein Kader halt auch dementsprechend zusammen und dann kommt, übertrieben gesagt, 3 Tage vor Saisonstart, Angebot von deinem absoluten Traumverein, du gehst, dein alter Verein muss sich einen neuen Trainer umgucken. Aber die ganze Vorbereitung, die ganze Kaderzusammenstellung war jetzt auf dich ausgelegt.
Gut, aber das hast du trotzdem ja noch.
Ja, es kommt drauf an, wie du das Transferfenster zusammenbaust. Du kannst ja bei einem Trainer, jetzt mal losgelöst von dem, was die Spieler haben, kannst du ja sagen, das Trainertransferfenster geht von Ende der Saison bis
Anfang bis Transferperiode Spieler.
Ja, oder bis halt, was weiß ich, 15.7. oder so, bis die meisten in die Vorbereitung gestartet sind oder sowas. Das kann man ja individuell dann gestalten.
Ja, das wäre schon notwendig, um dein Argument zu stützen. Weil wenn du sagst, dass es oft halt, oder ja, im Normalfall ja der Trainer auch die Mannschaft zusammenstellt, dann müsste die Wechselfrist für Trainer natürlich enden, bevor die Wechselfrist für oder die Wechselperiode für Spieler losgeht.
Ja, genau. Das müsste man dann machen.
Ja, interessant. Habe ich jetzt aber auch noch, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel drüber gelesen oder so oder nicht viel gehört, weil steht es ernsthaft zur Diskussion oder?
Naja, es gibt immer mal so Einzelmeinungen, gerade natürlich von, sagen wir mal, kleineren bis mittelgroßen Vereinen, die halt.
Ja, klar, die sind in der Nahrungskette ganz unten.
Genau, die dann natürlich immer mal sagen, ja, für uns wäre das halt schon interessant, das zu machen. So eine richtige Diskussion wie jetzt bei der Anpassung der Transferperiode bei Spielern oder so gibt's halt nicht. Gibt halt immer mal so Einzelmeinungen, wie gesagt, die sagen, ja, uns würde das helfen, aber ja, so eine richtige Bewegung in die Richtung gibt's halt nicht.
Ja, ich glaube, das braucht auch noch. Oder sie machen es tatsächlich, überlegen sich das jetzt auch im Zuge der Transferperiode, weil irgendwie hängt das ja schon auf jeden Fall miteinander zusammen. Mal, wir werden es beobachten und bei Gelegenheit aufgreifen. Und das dann. Dass die Gegenpressing-Hörer ihr da draußen top informiert seid. Und jetzt habt ihr es bei uns schon gehört, bald gibt's vielleicht die Wechselfrist für Trainer. Und vielleicht, wenn es aktuell wird, können wir dann nochmal einen Schwerpunkt dazu machen.
Ja, dann können wir uns auf jeden Fall als Väter der Idee präsentieren.
Ja, zumindest als Verbreiter der Idee.
Ja.
Ja, Jonas, da sind wir eigentlich schon am Ende. Ich wollte noch die Gelegenheit nutzen, allen unseren Hörern da draußen nochmal wärmstens ans Herz zu legen, uns bei Facebook zu abonnieren oder auf Twitter oder auch auf iTunes. Dann kriegt ihr immer die neueste Folge direkt auf euer Handy oder auch bei allen anderen Podcast-Apps für Android, Windows Phone, Alcatel und Sony Ericsson. Einfach Gegenpressing-Podcast suchen, abonnieren und bei iTunes sehr gerne auch mal bewerten, wie ihr uns denn findet, wenn ihr uns gut findet. Wenn ihr uns nicht so gut findet, dürft ihr es auch bewerten.
Nee, dann könnt ihr es eigentlich lassen.
Jonas, heute ist Tag der Demokratie und du machst so einen Scheiß.
Ja.
Ja, also das finde ich jetzt schon sehr AfD-ig von dir.
AfD-esk.
AfD-esk, scheiße, ja. Gut, dann gehen wir mal Stimmen aus, wie viel haben wir denn jetzt? Oh, bald kommt die erste Hochrechnung. Mal gespannt. Ja. Kannst du mal tippen, wer wird Bundeskanzler, wenn wir ein Tippspiel machen jetzt?
Ja, oh, das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Ich glaube, ja. Die aktuelle wird auch die zukünftige.
Ja, Angie wird es wahrscheinlich machen, glaube ich auch. Und vielleicht reicht es ja für eine Dortmund-Koalition.
Ja, muss jetzt nicht, aber...
Muss jetzt nicht. Ja, also guck mal, ja, Angie und Bambi wäre doch
eine ja, schöne Mischung. Ja, aber Bambi will wohl kein Bundesminister werden, hat er gesagt.
Ah, komm, ganz ehrlich, Bambi, sag mal einfach, er kriegt ein Arbeitszimmer bestehend aus lauter Spiegeln, dann wird er das schon machen.
In Schwarz-Weiß.
In Schwarz-Weiß. Und er kriegt einen in sein Dienstfahrzeug angegurteten Pressefotografen, der nur für ihn, Paul Ripke, dieser Typ, der immer die ganzen Bilder macht von den Sportstars und von den Nationalspielern damals, den kriegt er auch. Der macht dann lauter fancy Instagram-Bilder für Bambi.
Vielleicht reicht es ja auch nur für Jamaika, dann hast du nämlich dazu noch
Jamaika ist nicht mehr. Das habe ich gelesen.
Immer Zeit für eine Jam-Session.
Auf ein Bier mit Özdemir. Ja, also da muss ich sagen, den Pokal hätte ich tatsächlich ans Team Özdemir vergeben.
Ja,
für die kreativste und nonchalanteste Ankündigung eines Termins. Auf ein Bier mit Özdemir ab zur Jam-Session. Ja. Ich habe übrigens auch gelernt, dass die Spitzenkandidaten von den Grünen heißen ja Göring-Eckardt und Özdemir. Und man nennt die zusammen, wenn man von denen redet, als eine Person, dann nennt man die Özdehard. Das ist wirklich so, ich habe es gelesen. Das, man nennt die Özdehard, weil klar, ich meine, ganz ehrlich, als Journalist oder so wäre mir das auch zu doof, jedes Mal da zwei Namen zu hinschreiben, bloß weil die jetzt meinen, sie müssen da zwei Gesichter hinstellen. Und dann nennen diese die Özdehard.
Ja, die Frage ist, ob die grünen Mitgliederinnen und Mitglieder das tolerieren, weil das ist ja nicht richtig gegendert, ne?
Das ist richtig, weil der Mann steht schon wieder vorne.
Müsste ja eigentlich Gördemir heißen oder so.
Ja gut, aber dann wäre ja die Frau vorne, das ist ja auch unfair. Also das ist ja, du kannst ja einen Namen, weil irgendeiner muss ja vorne stehen.
Ja.
Aber Gördemir müssten wahrscheinlich auch die Feministen bei den Grünen sagen, dass es, FeministInnen sagen, dass es sich einfach nicht, das geht nicht so leicht über die Lippen wie Özdehard.
Ja, das stimmt.
Özdehard könnte auch so ein Name sein, den es wirklich gibt. Also ja. So in, keine Ahnung, in Bayern. Hochhaussiedlung in Wuppertal. Der Herr Özdehard macht nebenher auch die Hausmeistertätigkeiten für den Block und kriegt da so ein bisschen schwarz auf die Hand, ein bisschen extra Geld von der Hausverwaltung oder so. Herr Özdehard.
Ich glaube, wir sollten jetzt Schluss machen.
Ja, wahrscheinlich. Es war auch viel Politik heute, aber das war tatsächlich dem Anlass auch geschuldet, dass wir heute einen bewegenden Tag haben werden.
Ja, quasi die Wahlausgabe von Gegenpressing.
Ja, und wir haben es ja auch thematisch so gehalten. Also Weltfußballerwahl war ja auch dabei. Dirk Lottner. Und Transferperiode, bei denen man ja seinen neuen Verein auswählen kann.
Wobei, ich habe mir jetzt nochmal Gedanken zu seiner Fußballschule gemacht. Ne? Das wäre natürlich auch geil, wenn die...
Du meinst Lottes Kicker?
Ja, wenn die Fußballschule Sportfreunde Lotte heißen würden.
Okay. Ja, das ist, ich glaube, jetzt habe ich Schluss. Ja. Jonas, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Ja, dir auch. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss. Ja.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.